Also, zu der Tasche. Ich habe ein paar Utensilien mitgebracht, weil ich uns gerne mitnehmen möchte auf eine kleine Reise. Normalerweise braucht man am dringendsten, wenn man heutzutage auf eine Reise geht, ein Navigationsgerät mit GPS, damit man weiß, wo man da so rumfährt. Da wir aber nicht zur WDL nach Starnberg fahren, sondern nur zum Wort des Lebens, das auf dem Pult liegt, habe ich gedacht, ich bringe uns ein paar Orientierungshilfen mit. Und kleine Vorwarnung, ich brauche auch gleich noch einen Freiwilligen. Und ich hoffe, mein lieber Mitbruder Markus, dass du freiwillig genug bist, gleich mit mir die Reise zu beginnen. Nur kurz, ist auch nichts Verfängliches. Keine Angst. Ich weiß gar nicht so richtig wirklich, wo ich anfangen soll, aber ich packe das jetzt hier gleich der Reihe nach mal aus. Das brauchen wir erst später. Das auch. Auslöser meiner Gedanken zu dieser kurzen Andacht, Predigt hin, war eigentlich die Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. War das richtig? Genau. Der Vers 37 passt auch noch gut dazu, aber... Und nächstes Jahr haben wir auch wieder so einen 6, Vers 37, aber aus dem Johannesevangelium als Jahreslosung. Dort heißt es, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Ja, gebt und es wird euch gegeben werden. Also es war jetzt kein Vorgriff auf die Predigt für die Jahreslosung 2022. Vielleicht kommt der Herr und holt uns vorher nach Hause und brauchen wir das alles gar nicht mehr. Aber ich finde es schon toll, die Dinge gehen irgendwie zusammen. Und heute Morgen habe ich so den Eindruck, mit Liedern und Lesungen und Texten, ich hätte gerne noch in Römer 5 noch ein bisschen was dran gehängt, aber man muss ja auch irgendwo fertig werden. Der Herr kennt auch die Gedanken. Ich finde es einfach wunderbar. Ich fand es auch sehr schön vom Zusammenhang, Lied und Lesung und das, was wir getan haben. Aber jetzt mal los und mal auf den Punkt. Erstes Utensil, was ich auspacke, ist ein Bild. Ein Bild, ist schwierig die Sache hier. Ich muss das erstmal locker machen. Ah. Ein Bild. Sieht so aus, ist gar kein gemaltes Bild, sondern nur ein grafisch gestaltetes Bild. Seht ihr das alle? Ich kann es auch mal kurz vorlesen. Es ist schwierig, wenn immer alles groß geschrieben ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Dieses Bild hängt bei uns so links schräg neben dem Fernsehen. Das ist komisch, ne? Die meiste Zeit gilt mein Blick in dieses Sichtgerät hinein, in dieses Fernsehen rein, aber immer wieder fällt mein Blick auch auf dieses Bild und ich werde dann peinlich daran erinnert, der Jesus hat uns viel schönere Bilder, lebendige Bilder entfaltet und die stehen eben genau da, in seinem Wort. Er ist das Wort, das fleischgewordene Wort. Das haben wir heute Morgen gerade erst gefeiert. Vielleicht später nochmal mehr zu diesem Bild. Ich weiß nicht, ihr habt es jetzt alle gesehen, ne, bevor es hier rumfällt. Wenn ich morgens so aufstehe, mich fertig gemacht habe, meine stille Zeit beginne, dann passiert das an einem Platz, wo nicht so sehr, zu einer Zeit, in der es noch nicht so sehr hell ist, zumindest in der Winterzeit. Also brauche ich dazu eine Lampe, ein Licht. Deswegen habe ich uns auch nochmal ein Licht mitgebracht. Gibt es bei Aldi 16,99? Damit haben wir den Werbeblock dann abgefahren. Achtung, es funktioniert, Licht. Jetzt mal kurz weggucken, das ist weniger Licht und jetzt wird es erotisch. Nein, weg, aus. Kann man nicht anders abschauen. Man braucht, um etwas wirklich zu sehen, Licht. Ne? Wenn man aus dem Dunkeln kommt, aus dem Schlafzimmer, die Augen aufmacht, ist noch alles dunkel, dann ist noch alles schön, weil man sieht noch nicht den ganzen Schmutz und den ganzen, Sachen, die unsere Augen einfach ablenken und verführen. Es ist noch dunkel, aber... Wenn wir uns dann auf die Reise machen, zu der ich ausgerufen habe, und zwar die Reise zum Mittelpunkt unser Selbst und das Ichs zum Herzen, dann brauchen wir keinen Navi, dann brauchen wir einfach nur das Wort Gottes, was uns dahin bringt und dahin routet und mit Sicherheit dorthin lenkt. Und dazu dient natürlich das Wort Gottes, die Schrift. Und bevor ich die Schrift, damit ich die Schrift erkenne, wie gesagt, im Dunkeln brauche ich ein bisschen Licht und deswegen die kleine Lampe. Jetzt lasse ich mir mal die kleine Lampe an hier. Das ist einfach nur schön. Dann beginnt meine stille Zeit, dann beginnt die Reise zu meinem Herzen, dann beginnt die Reise, der Blick in den Rückspiegel, und das ist eben auch ein Punkt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, auf einen Spiegel. Ich habe uns auch noch einen Spiegel mitgebracht. Und zwar einen ganz besonderen Kosmetikspiegel, weil er so schön ist. Aber dieser Spiegel hat zwei Funktionen. Auf die komme ich gleich noch. Ja. Seht ihr mich noch? Ich bin noch da, alles gut. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinstellen soll hier. Ja, ich stelle es mal weg. Halt es gleich nochmal. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir wollten auf die Reise gehen. Alles unter dem Aspekt Barmherzigkeit, Langmut, Geduld, Güte, Liebe. Tolle Argumente, tolle Attribute. Ne? Wie füllen wir die? Ich sage immer, das zusammengefasst, diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe, Barmherzigkeit, Langmut, Geduld und so weiter, ist die Summe der Liebe Gottes. Und die Summe der Liebe Gottes ist, was würdet ihr sagen, was ist die Summe der Liebe Gottes? Ja, das habe ich ja gerade gesagt, das ist ein Teil dessen, die Summe, alle diese Attribute zusammengenommen, ich mache es mal kurz. Die Summe der Liebe Gottes ist Gnade, wenn wir doch verstehen würden, was Gnade ist. Gnade. Füllt jeder mit seinen eigenen Gedanken, jeder mit seiner eigenen Erfahrung, mit dem Blick nach vorne, durch eine Brille, durch was auch immer, mit Blick in den Rückspiegel, wo auch immer, die Summe der Liebe Gottes ist Gnade. So, Markus, jetzt brauche ich dich mal als freiwilligen Probanden hier. Wir gehen mal gemeinsam ans Fenster. Ach, da hinten sieht uns kein Mensch mehr. Wir gehen mal hier, stellen uns mal hinter die Cradle in schönste Gemeinschaft. Markus, wenn du durch dieses Fenster schaust, was siehst du dann?
Im Haus bewegt sich ein Mensch. Kahle Bäume.
Okay. Genau. Dankeschön, das ist schon genug. Also das sind unheimlich viele Sinneseindrücke. Bleib noch einen kleinen Moment bei mir stehen. Das sind unheimlich viele Sinneseindrücke, die unsere Augen sehen, so wir denn mit oder ohne Brille eine klare Sicht durch eine Scheibe haben auf das, was in dieser Welt geschieht. Das geschieht gerade live, das geschieht gerade jetzt. Und das sehen wir gerade jetzt. Gottes Schöpfung zum Beispiel. Wie gesagt, heute Morgen, wir kommen in die Passionszeit. Wir wissen durch das Frühjahr, beginnende Frühjahr, wieder neues Erwachen aus der Natur. Gottes Schöpfung kommt aus dem Tod, Winterschlaf wieder hoch und wird wieder lebendig. Wir freuen uns daran, das erfreut unser Auge, es erfreut unseren ganzen Menschen. Das Auge ist die Lampe des Leibes. Durch das Auge geht all das in unseren Leib ein, in unser Gedanken ein und beschäftigt uns und beschäftigt auch unser Herz und unser Gemüt. Und wenn wir eine klare Sicht haben durch diese Scheibe, dann ist es schön. Markus, aus was besteht denn diese Scheibe? Aus ganz profanem, einfachem Glas. Silizium wird aus Sand hergestellt, irgendwie ein Mordsverfahren. Auf jeden Fall ist es plötzlich durchsichtig und schützt uns vor, weiß ich nicht, vor Staub, vor Einstrahlung, vor allem Möglichen, aber es ist durchsichtig und wir können es sehen. Und Markus, wenn wir jetzt in diesen Spiegel schauen, aus was besteht denn der? Was siehst du? Entschuldigung.
Der hässliche, was eine Maske auf.
Also du bist an und für sich ein ganz hübscher Kerl, die Maske ist, hat man dir verpasst. Aber du siehst dich, ja? Du siehst dich. Und dann gibt es noch eine zweite Seite von diesem Spiegel. Die sieht noch fünfmal schärfer. Was siehst du jetzt?
Ich bin nicht ganz nah.
Okay, und ich will dir nicht zu nahe treten, aber auch jede Hautfalte und Unreinheit und Also wir sehen Dinge noch mal schärfer, noch mal genauer. Ja? Aus was ist denn so ein Spiegel gemacht?
Eigentlich auch nur das. Doch eine Besonderheit.
Okay, dann muss ich nicht sagen, du bist beteiligt an der Predigt. Achtung.
Da hat etwas Silbernes drin, was reflektiert.
100%. Wenn ich jetzt eine Note vergeben würde, hätte ich ein 1+ gekriegt. Ohne Ziehen, ohne Motivation, ohne Schieben, Schubsen. Super, vielen Dank. Ich glaube, du kannst wieder neben deiner lieben Gattin Platz nehmen. Das ist gut. Ihr habt den Sinn und Zweck verstanden. Okay? Beides ist aus Glas, Fenster. Wir schauen hinaus, sehen all das wunderschön Gestaltete von unserem Schöpfer. Auch in der Spiegel ist aus Glas, aber wie Markus das treffsicher gesagt hat, ist ein klein bisschen Silber hinterlegt und schon haben wir eine zweite Perspektive, nämlich eine rückwärtsgewandte Perspektive. Und dann gibt es noch so einen Spiegel, das ist das hier. Was ist das? Das ist ziemlich bunt und ziemlich abgegriffen, ziemlich zerblättert. Das ist ein neues Testament, Hoffnung für alle. Ich weiß gar nicht, von wann stammt das? Was habe ich denn aufgeschrieben? 1990, also 89 sind wir zum Glauben gekommen und 1990, ganz vorne in den 90ern, habe ich dieses Neue Testament gekauft, Hoffnung für alle, und das begleitet mich seit damals immer mal wieder, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder mit ganz vielen Spickzetteln, mit kleinen Andachten, mit kurzen Bemerkungen. Ich lese sehr, sehr gerne darin. Es ist so mein Wegbegleiter. Und dieses Neue Testament ist halt eben auch in seiner Art und Weise wie ein Spiegel. Und dann kam mir bei der Betrachtung von dieser Jahreslosung und dem Lesen im Römerbrief, was auch gerade die jungen Leute aus dem biblischen Unterricht machen, Stefan liest mit ihnen den Römerbrief, da kam mir der Römerbrief ziemlich weit am Anfang in Erinnerung. Römer Kapitel 2. Und in Römer Kapitel 2 gibt es einen Abschnitt, der spricht für Juden und für Nichtjuden, für die gilt derselbe Maßstab. Und da können wir uns jetzt mal einreihen auf unserer Reise, da hängen wir uns mal dran und haben eine Fahrgemeinschaft, weil der Römerbrief in den anfänglichen Kapiteln eben zu Juden und Nichtjuden, ich interpretiere mal, zu Gläubigen und Ungläubigen spricht, ist es gut, wenn man Menschen darauf verweist, lest doch auch mal nach dem Johannesevangelium den Römerbrief. Im Anfang wird dort gesagt, sehr evangelistisch eben auf Christus und auf das Opfer und auf die Bekehrung und diese Dinge hingewiesen. Und im Kapitel 2 heißt es ab Vers 12, wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünden verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn sie sündigen, Und wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Also das ist starker Tobak werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wir Gott vielmehr, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr solltet das mal selbst weiterlesen. Wichtig ist mir dann im Kapitel 2 der Vers 4, der viel weiter voransteht. Dort heißt es, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld, also Barmherzigkeit, Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gott dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Römerbrief ist starker Tobak. Das ist wirklich sehr empfehlenswert zu lesen, weil es uns die Augen öffnet. Dazu brauchen wir Licht, dazu brauchen wir eben diesen Spiegel. Und wenn wir in diesen Spiegel hineinschauen, in dieses Wort Gottes, dann ist es genau das. Gottes Güte ist groß und ich kann euch versprechen, sie hört nie auf. Das habe ich ja schon gesagt. Die Barmherzigkeit, die Langmut, die Geduld, also die Barmherzigkeit zusammengefasst, ist Gnade. Sie hört nie auf. Liebevoll und freundlich begegnet Gott auch allen, die ihm vertrauen. Und mancher von uns nimmt die Güte Gottes als etwas Selbstverständliches, dass er darüber kaum noch nachdenkt und nur selten auch dafür dankt. Das war jetzt Stellungnahme meinerseits. Mir geht es so. Manchmal verliere ich das aus dem Blick. Dann hilft mir dieser Blick in diesen Spiegel, nachdem ich da reingeschaut habe, in den wirklichen Spiegel, in das Wort Gottes. Dabei hilft mir die Leselampe, um das zu erkennen. Dabei hilft mir als Synonym der Geist Gottes, der unsere Lampe ist im Herzen, der uns das hell macht und verständlich macht. Darauf will ich hinaus. Dafür sind diese ganzen Dinge eigentlich nur als Sinnbild gedacht. Gott möchte nicht, dass wir verloren gehen. Gott bietet seine Rettung allen an. Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Dazu braucht es eben Anleitung, Hilfe, entweder von Menschen, die für Christus entschieden sind, die andere abholen, an die Hand nehmen, liebevoll mit ihnen Bibel lesen oder im Gespräch bleiben, die Gutes tun, die auch ganz handwerkliche Hilfeleistungen geben, damit das alles auch ankommt. Die Liebe Gottes ist immer substanziell, wird auch substanziell, so wollte ich sagen. Die kommt bei uns an. Als Liebe verstehe ich, wenn meine Frau ganz lecker kocht. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wie geht's euch? Freut euch auch darüber, wenn euer Mann, eure Frau was Leckeres zubereitet, dann spürt ihr etwas, ne? Geschmacksentfaltung und der Bauch hört auf zu knurren und ihr nehmt eure Frau in den Arm und sagt, oh mein Schatz, du hast so lecker gekocht, vielen Dank. Das ist Liebe, das ist ein Liebesbeweis. Das ist eigentlich ganz einfach, wir müssen es nur tun. Das gehört zum normalen Leben dazu, es hört ja irgendwann mal auf. In der Ewigkeit angekommen werden wir keinen Gulasch mit Klößen, keinen Schweinsbraten mehr brauchen. Da ist es alles vorbei. Da leben wir von der Güte Gottes, von der Liebe Gottes, die er uns einfach erweist, weil er in der Mitte ist. Wir brauchen nicht mal eine Lampe. Gott ist die Lampe. Gott ist dieses Licht. Das ist unerklärlich, unerschöpflich. Es ist auch ewig weit weg. Und trotzdem ist es super nah. Dieser ewig ferne Gott hat es ja geschafft, Mensch zu werden und ist durch seinen Geist in uns reingekommen. Wir, die wir hier sitzen, denke ich mal, wir können das nachvollziehen. Aber Menschen außerhalb dieses Raumes, außerhalb dieser Versammlung, die können das nur schwer nachvollziehen. Deswegen sind wir im Vergleich dazu auch wieder ein Spiegel und haben eine Spiegelwirkung. Wir spiegeln das wieder, was Gott uns in seinem Wort zunächst uns mitgeteilt hat. Und Menschen, die uns anschauen, die lesen in der Bibel. Die lesen nämlich das, was wir begriffen haben und ausleben, begreifen sie als Liebe Gottes. Hoffentlich. Wenn nicht, dürfen wir auch gern verbal ein bisschen nachhelfen. Der Geist Gottes ist mit uns, ist bei uns und hilft uns. Ich bitte auch immer sehr darum. Ich kann auch nicht alleine hier stehen und irgendetwas sagen oder tun, wenn ich nicht genau weiß, ich habe gebetet darum und der Herr Jesus hat Gnade geschenkt, hat mir Schritte gegeben hier vorne hin und innerlich schreit es in mir ständig, Herr, hilf mir durch deinen Geist, dass das, was gesagt wird, auch verstanden wird. Nicht um nur hier vorne irgendetwas abzubilden. Ne? Dann gucken wir im Sinnbild gesehen durchs Fenster und nicht in den Spiegel. Und wir haben es oft genug, ich gehe von mir aus oft genug vergessen, Gott für all seine Liebe und Güte auch Danke zu sagen. Und dieses Danken, das schützt vor Wanken und Loben, zieht nach oben, das sind Attribute, die wir kennen aus unserem Glaubensleben. Wenn wir es doch im Kopf wissen, warum tun wir es denn so selten? Warum tue ich es denn so selten? Ich möchte dann von mir ausgehen. Aber ich bin ja nicht losgelöst, ich bin Teil einer Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft. Und zusammengenommen sind wir die Brautgemeinde unseres Herrn. Und das wünscht er sich von uns, nicht nur von mir. Deswegen sage ich so, von mir ausgeführt. Selbst ein Mensch, es gibt auch noch ein paar aufgezeigte Zeilen hier, selbst ein Mensch, der Jesus Christus liebt, steht in der Gnade, die große Güte Gottes gedankenlos anzunehmen. Darum ist es gut, wenigstens gelegentlich Antwort auf die Frage des Apostels Paulus zu suchen, beachtest du den Reichtum seiner Güte? Römer 2, Vers 4. Wie anhaltend ist auch Gottes Geduld, wie tragfähig und wie weitreichend. Und weil Gott geduldig ist, handelt er nicht mit uns nach unseren Sünden, sondern wartet darauf, dass wir unseren Sinn ändern. Doch Gott gibt uns eine Chance, Dinge in Ordnung zu bringen, die vor ihm oder Achtung, auch vor anderen Menschen nicht recht sind. Um eine solche Chance sollte in jedem Falle genutzt werden. Geht es dir, geht es mir auch so, dass da Dinge immer wieder aufstehen, nicht von außen nach innen drängen wollen, sondern im Herzen aufstehen und nach außen drängen wollen, weil sie nicht barmherzig waren, weil sie noch nicht vergeben sind, weil ich ja viel lieber den Splitter in des Bruders Auge suche und sehe und da operativ dran gehe, aber meinen eigenen Balken gar nicht mehr erkenne. Und da brauchst du wieder einen Spiegel. Da brauchst du Geschwister, die dabei sind und sagen, hey Andi, halt mal Ball flach. Weißt du noch, die Situation, der, die, das? Vielleicht bringst du das erstmal in Ordnung, deinen Splitter machst dann mal raus und dann kommst du und dann schleppen wir meinen Balken weg. Okay? So, zum Beispiel. Und das haben wir tagtäglich und da haben wir so viele, also ich, so viele Möglichkeiten und so viele Übungsbedarf. Aber man kann es lernen. Man kann sich von Gottes Güte leiten lassen. Weißt du das? Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wir können nicht Buße immer nur am Bußenbetag festmachen und am Büßergewand und am. Das ist es nicht. Buße ist 7 Tage, 24 Stunden, permanent. Da läuft bei Gott, da gibt es keine Pause. Gott sieht all das, das ist dieser geniale Schöpfer Gott, den wir anbeten, der uns gemacht hat. Bei ihm gibt es keine Pause, da gibt es keinen Ausfall, da gibt es keinen Server, ist gerade niedergegangen. Ich habe keine Speicherkapazität mehr, das gibt es alles bei Gott nicht. Da läuft, Gott ist aber nicht der Observer, der jetzt alles hier überwacht und wie ein Böser mitschreibt. Nein, aber es ist alles vorhanden, es ist alles existent, das müssen wir wissen. In all dem Lieben, was wir tun, in all dem Schönen, was wir tun in der stillen Zeit, wenn wir ihn im stillen Kämmerlein anbeten, denn Gott, der im Verborgenen ist, der auch ins Verborgene schaut, der ist bei uns. Der wartet nicht, dass hier vorne jemand steht und ein Bekenntnis gibt, sondern der wird dich sehen, wenn du in der Stille bist, wie du ihn liebst. An dem Grad, wie wir Gott lieben, misst er uns. Daran misst er uns. Das ist ein Gradmesser, auch für mich. Und wenn Gottes Liebe dann so anhaltend ist und mir so viele Chancen gibt, warum soll ich denn dann nicht hingehen, weil Gottes Güte mich leitet, zu dem Mensch zu gehen, Buße zu tun und sagen, ey, komm, Entschuldigung. Und auch die Bitte, nimmst du meine Entschuldigung an. Im seltensten Fall wird der andere sagen, nö, jetzt habe ich was gegen dich in der Hand. Dann ist er blöd, Entschuldigung, weil dann läuft er ständig mit meiner Schuld hinter mir her, hat die Hände voll und kann von Gott gar nicht gebraucht werden, weil Gottes Segen geht nicht. Ich habe die Hände voller Schuld. Segen und Schuld passt nicht zusammen. Schuld muss, haben wir gerade gefeiert, Schuld muss weggetan werden. Schuld muss bekannt werden. Dann ist Gott treu und gerecht und vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Das war so die Anwendung. Und dann haben wir die Hände frei für den Segen. Und dann können wir wirklich wieder hingehen und können sagen, okay, entschuldige bitte, nimmst du meine Entschuldigung? Ja, dann lass uns von vorne beginnen. Bei Gott ist das auch so. Der tut das alles weg. Da ist Angeln verboten, hat die Sünden ins tiefste Meer versenkt. Ist einfach weg. Ist genial. Uns kleinen Hirnen gelingt das nicht, aber der große Gott und Schöpfer, der kann das. Und von ihm können wir lernen. Und wie überwältigend ist darüber hinaus auch Gottes Langmut? Wer weiß denn noch, was Langmut ist? Gretel, weißt du noch, was Langmut ist? Du bist für mich eine Schwester, die schon weit in Jahren ist, die sehr reif ist, die noch solche Ausdrücke und Attribute kennt. Langmut. Genau, Dankeschön. Das ist genau. Es spricht eigentlich für sich, aber manche Menschen benutzen einfach Worte und wissen gar nicht, wie sie das erklären sollen. Lange Mut, dran zu bleiben, etwas zu tun, langmütig. Mit uns selbst. Langmut kennzeichnet die Gesinnung desjenigen, der jemand, von dem er gekränkt oder beleidigt wurde, auslöschen könnte, es jedoch nicht tut, weil er sich selbst in geduldiger Barmherzigkeit Einhalt gebietet. Das ist cool, ne? Ach, wir sind immer so fromm. Das ist eine Übung fürs Leben, das kann ich euch sagen, das hört nicht auf. Weil er sich selbst in geduldiger Barmherzigkeit Einhalt gebietet. Wie sieht das denn bei uns aus? Nutzen wir die Machtvorteile aus, um dem anderen eins auszuwischen? Oder lassen wir ihn ungestraft ziehen, obwohl er uns vielleicht beleidigt hat und eigentlich Strafe verdient hätte? Wir lassen uns ja die Langmut eines anderen Menschen gerne gefallen. Doch selbst wenn wir diese Beziehung häufig sehr kurzatmig. Wie dankbar sollten wir für die Langmut anderer Menschen sein? Vor allem aber, wie dankbar sollten wir für Gottes Langmut sein? Das meint eben genau das. Von anderen erwarte ich immer, dass die lange Geduld haben mit mir. Langmütig, geduldig, barmherzig, weil es ja Christen sind, weil die wiedergeboren sind, weil die den Geist Gottes haben, weil Gott die gebraucht. Darf ich ja auch abholen von euch Geschwistern. Nur muss ich mich dabei genauso anständig benehmen. Ne? Wenn ich in den Spiegel schaue. Und wenn ich den rumdrehe, wenn es 5-mal schärfer wird. Oh, das ist heftig. Das sind so diese Perspektiven, Glas, Spiegel, Wort Gottes, Lampe, Langmut Gottes. Noch einmal dieser Vers, Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und wenn wir das lesen in diesem Wort, wenn wir genau hingucken, mit Brille oder ohne, dann beginnt diese Zeile mit einem Oder. Und schon sind wir wieder am Zweifeln. Oder. Vorher war davon die Rede, dass kein Mensch das Recht hat, sich selbst zum Richter eines anderen zu machen. Wir können ja gar nicht zu einem gerechten Urteil kommen, wenn wir unser eigenes Denken und Tun zum Maßstab machen. Deswegen habe ich diese nachrangigen Zeilen erstmal vor dem Vers 4 gelesen, mit dem Recht und mit dem Gesetz. Das ist schon schwierig zu verstehen, aber wir können dann nicht zu einem gerechten Urteil kommen. Es gibt nur einen, der gerecht urteilt. Das steht zwar nicht im Text, aber wir hören das auch förmlich da heraus, verurteile die anderen nicht. Darum geht es mir in diesem Teil. Verachte nicht Gottes Güte, Geduld und Langmut. Gott begegnet dir liebevoll und freundlich. Er wartet in seiner Barmherzigkeit darauf, dass du zu einer Änderung deiner Gesinnung kommst. Das ist eben das Ergebnis. Das ist das Ergebnis von Gottes Güte und Liebe. Und das ist das Ergebnis, wenn wir in diesen Spiegel, in dieses Wort Gottes als Spiegel hineinschauen, wenn wir uns selbst erkennen. Erinnert euch am Anfang, ich habe gesagt, eine Reise zu unserem Mittelpunkt, zu unserem Ich. Das sitzt im Herzen, im Gefühl. Liebe sitzt irgendwo, wo sitzt denn Liebe? Im Magen zum Beispiel. Liebe sitzt im Herz. Es gibt verschiedene Herzen. Wir haben eine ganze Evangelisationsreihe über diese Herzen gehabt. Ne? Die kardiologische Chefarztstunde bei, wie heißt das schnell noch? Ja, kommt gerade in den Namen. Daniel Perialis, so, jetzt habe ich es wieder, genau. Bei Chefarzt Daniel Perialis, war schon genial, ist vieles hängen geblieben. Es gibt also wirklich liebevolle Herzen, geduldige Herzen, geschmeidige Herzen. Es gibt aber auch harte Herzen, dunkle Herzen, unbußfertige Herzen. Ich muss jetzt keine Predigt über die Herzen halten, aber das ist der Sitz, wo diese Liebe, die in uns ist oder die Gott uns schenkt, beheimatet ist, verortet ist. Und je mehr wir diese Liebe verwenden und zum anderen hinbringen, verschwenderisch damit umgehen, umso mehr füllt Gott diesen Tank bei uns wieder auf. Es ist, kann man nicht mit Heizöl oder Benzin oder Gas oder sonst irgendetwas vergleichen, einem Treibstoff vergleichen. Es ist aber der Treibstoff, der uns antreibt, Gottes Liebe und Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Ich sage es zum wieder und wiederholten Male. Liegt da bestimmt jetzt auch gleich Ärger für, aber es muss uns immer wieder mal begegnen. Wir müssen uns daran erinnern, sonst geht vieles Substanzielles in unserem Christsein verloren. Aber wir wollten ja zu einer Änderung unserer Gesinnung kommen. Und das kann nur passieren, wenn wir Gott in unserem Leben eben auch wirken lassen, wenn wir diesen Heiligen Geist auch in unser Herz, in unser Sein, in unseren Tageslauf kommen lassen. Ich würde das gerne beschließen, weiterbeten, weiterdenken ist ja auch an dieser Stelle nicht verboten. Es gibt noch einige wunderschöne Bibelstellen, die man dazu lesen kann, zum Beispiel über die Liebe in 1. Korinther 13, dort ist es uns nochmal richtig aufgedröselt. Falls wir was vergessen haben, wie Liebe eigentlich funktioniert, dann können wir es im Korintherbrief im Kapitel 13 nachlesen. Ich würde gerne am Ende noch mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Jesus, vergib mir, vergib uns, ich deine Güte und deine Geduld und deine Langmut so oft verachtet oder zumindest als selbstverständlich hingenommen habe. Und hilf mir, hilf uns, führ mich in deiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit zur Umkehr aus Sünde und Schuld. Und wenn du deinen Gesinnungswandel in mir durch deinen Geist bewirkst, dann weiß ich, dass du uns gebrauchen kannst, dass du uns auch über vieles setzen möchtest und uns gebrauchen möchtest, um anderen diese Liebe, die du an uns zunächst gegeben hast, weiterzugeben. Das sind wir dir schuldig, Herr. Dafür hast du dich selbst dahingegeben. Das haben wir gerade erst gefeiert. Und dafür preisen wir dich. Wir bitten dich, wenn wir uns jetzt auch wieder verabschieden von hier, aus diesem Raum, aus dieser Gemeinschaft, dass du uns begleitest in diesen Tag, in die kommende Woche, dass du uns die Lampe unseres Herzens, die erleuchteten Augen des Herzens hell scheinen lässt, dass du uns einen wachen Geist gibst und geschärfte Sinne, dass wir hinschauen, wo wir als deine Gesandten für dich wirksam sein dürfen. Dazu hast du uns erkauft, dazu hast du uns erlöst und befreit von diesem Druck der Sünde. Wenn wir dir das bringen, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns und machst uns fähig, dir, dem Ewigen, zu dienen, zum Wohle von Menschen und dir zur Ehre. Begleite uns und segne uns. Amen.